Kapitel 2 – Die Quelle des Lebens. Es war ein langer Tag auf der Arbeit gewesen. Wir waren in der Endphase der Erstellung eines Finanzplans, eigentlich ungefähr 90 Finanzpläne, die zu einem zusammengeschmolzen werden mussten. Es war ein schwieriger Prozess, das verfügbare Einkommen aufzuteilen unter all den ehrgeizigen Managern, von denen jeder nicht nur hoffte, sondern sogar erwartete, ein größeres Stück vom Kuchen zu bekommen, um die eigenen Ziele zu erreichen. Mein Geist versuchte vergeblich, all diese Zahlen aus meinem Kopf zu bekommen, als plötzlich das Telefon klingelte. »Hallo, hier ist Dad, mein Sohn.« Mein Vater klang, als hätte er das Empire State Building auf seinen Schultern. »Was ist los, Dad?« »Mom hatte einen schweren Autounfall.« Diese Worte trafen mich wie ein Vorschlaghammer. Ich begann sofort zu zittern und mein Herzschlag verdoppelte sich. Meine Muskeln spannten sich an, als ein Adrenalinstoß durch meinen Körper lief. »Unfall?« Ich flüsterte es fast in das Telefon und versuche es ruhig zu halten. »Wie schwer?« »Es ist ziemlich ernst, Sohn.« In diesem Moment wünschte ich, ich könnte durch das Telefon springen und meinen Vater einfach festhalten. Aber er war 12 Autostunden entfernt und ich würde bis zum Morgen warten müssen, um einen Flug zu bekommen. Als ich den Hörer auflegte, war mein Geist am Durchdrehen. Schock, Angst, Benommenheit, alles traf mich gleichzeitig. Genau dann erinnerte ich mich an Jesus und sank einfach auf meine Knie und rief aus, »O Jesus, lass ihn nicht sterben!« Ich öffnete meine Bibel und betete inständig, bis ein Gefühl des Friedens über mich kam und ich mich nahezu ruhig fühlte. Mein Geist wanderte dann wieder zu den irdischen Dingen des Lebens, bis es mich wieder traf. Angst, Hilflosigkeit und Schock. Immer wieder ging ich auf meine Knie und betete einfach und hielt mich an Jesus fest. Mom war auf dem Weg gewesen, eine Musikstunde zu geben. Sie war unterwegs auf einer zweispurigen Autobahn mit einem 10 Meter breiten Grünstreifen zwischen den beiden Fahrbahnen. Sie überholte gerade ein anderes Auto, als sie über eine Bodenwelle fuhr, und das war alles, woran sie sich erinnern konnte. Ein Wagen von der anderen Seite hatte die Kontrolle verloren, überquerte den Grünstreifen und traf Mom frontal. Die Wucht des Aufpralls schob den Motor von Moms Auto durch die Trennwand und damit gleichzeitig das Lenkrad direkt in ihr Gesicht. Aus einem unbekannten Grund brach in diesem Moment der Sitz, und dafür bin ich so dankbar, denn sonst wäre sie sofort tot gewesen. Als man sie ins Krankenhaus brachte, hatte sie gebrochene Arme und Beine und die ganze linke Seite ihres Gesichts war zerstört. Im Krankenhaus war ein Arzt, der gerade seinen Schichtdienst beendete. Als er meine Mutter sah, ging er sofort an die Arbeit. Er kämpfte 8 Stunden, um ihr Leben zu retten und schließlich nach vielen kritischen Momenten stabilisierte sich ihr Zustand. Ich kann kaum Worte finden, um diesem Arzt zu danken. Sogar jetzt noch bringt es Tränen in meine Augen. Dieser Mann arbeitete 16 Stunden durch und war dann noch so zuvorkommend, dass er meinen Vater um 3 Uhr morgens anrief, um ihm mitzuteilen, dass Mams Zustand kritisch, aber stabil war. Ich bin ihm immer noch unendlich dankbar. Er ist ein leuchtendes Beispiel für Können, Kraft und Freundlichkeit des Arztberufes. Ein paar Tage später waren meine Frau Lorel und ich auf der Intensivstation bei Mam. Ich war einfach nur glücklich, weil sie am Leben war. Die Ärzte waren über die Schnelligkeit ihrer Genesung erstaunt. Es wurde uns gesagt, dass sie nie wieder Klavier spielen und vielleicht nicht einmal mehr laufen könnte. Das war ein harter Schlag, aber sie war immer noch bei uns und dafür war ich dankbar. Lorel schaute sich die medizinischen Eintragungen über Mom an und winkte mir, zu ihr zu kommen. Sie zeigten ganz klar einen Zeitpunkt, an dem sie dachten, sie würden den Kampf um ihr Leben verlieren, aber plötzlich erholten sich ihre Lebenskräfte und sie stabilisierte sich. Es gab keinen Bericht darüber, wie das geschah, aber ich wusste, dass mein Jesus, die Quelle des Lebens, gekommen war und ihr Leben erhalten hatte. Ich bin so dankbar für die lebensspendende Kraft von Jesus. Heute kann meine Mom wieder laufen und manchmal, wenn sie Klavier spielt, habe ich ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit gegenüber Jesus für die Rettung meiner Mutter vor dem sicheren Tod. Wenn es um ein Verständnis geht über die Quelle des Lebens, lässt die Bibel keinen Zweifel aufkommen. Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Kolosser Kapitel 1, Vers 16 und 17. Alles, was wir sehen und wahrnehmen und selbst die Dinge, die wir nicht sehen können, wurden durch Jesus Christus geschaffen und werden jetzt aufrechterhalten durch ihn. Beachte sorgfältig den Wortlaut des letzten Satzes. Und es besteht alles in ihm. Dieser Text sagt uns deutlich, dass die Lebenskraft, die aus dem Sohn Gottes kommt, das ganze Universum erhält und bestehen lässt. Paulus drückt es in der Apostelgeschichte so aus. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht, Ihm wird auch nicht von Menschenhänden gedient, als ob er etwas bedürfte, da er ja selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut das ganze Menschengeschlecht gemacht, dass es auf dem ganzen Erdboden wohne, und hat im Voraus die Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl spüren und finden möchten, da er ja nicht ferne ist von einem jeglichen unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind auch seines Geschlechts. Apostelgeschichte 17, Vers 24 bis 28. Wir sehen hier einen Gott, der ganz eng mit unserem Leben verbunden ist. Paulus fängt mit dem großen Bild an und schraubt das dann herunter bis auf die ganz persönliche und vertrauliche Ebene. Erstens, er hat die Zeit und den Ort jeder Nation bestimmt. Zweitens, er ist nicht fern von einem jeden von uns. Drittens, schließlich geht Paulus direkt zum Kern des Themas und sagt, dass wir in ihm leben, weben und unsere Existenz haben. Wenn wir in ihm leben, dann sagt uns die ganz einfache Logik, dass wir ohne ihn nicht leben können. Als Gottes göttlicher Stellvertreter sagt Jesus, der Sohn Gottes, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes Kapitel 15, Vers 5. Wir müssen verstehen, dass das bedeutet, dass wir weder körperlich, noch mental, noch geistlich irgendetwas ohne ihn tun können. Wir sind ganz und gar abhängig von Gott und seinem Sohn für alles, ganz so wie ein kleines Baby abhängig ist von seinen Eltern. Lass mich diesen Punkt noch weiter verdeutlichen, weil seine Auswirkungen sehr weitreichend sind. Denke zum Beispiel an unser fantastisches Organ, das Herz. Es funktioniert wie eine Pumpe, um das Blut durch unseren ganzen Körper zu zirkulieren, ohne jede Pause, Jahrzehnte hindurch. Besonders erstaunlich ist, dass es nicht so scheint, als ob das Herz für sein Pulsieren irgendeine Hilfe von außen benötigt. Der Herzmuskel kann sich zusammenziehen und wieder entspannen, ohne irgendeinen direkten Impuls vom Nervensystem zu erhalten. Er besitzt eine sogenannte intrinsische Regulation. Wie ein Lehrbuch der Anatomie es ausdrückt, das Leitungssystem ist gebildet aus spezialisiertem Muskelgewebe, welches die elektrischen Impulse erzeugt und verteilt, die die Herzmuskelfasern dazu stimulieren, sich zusammenzuziehen. Diese Muskelfasern sind sicherlich spezialisiert, da sie elektrische Impulse erzeugen, die nicht vom Nervensystem kommen. Es ist absolut erstaunlich, dass nirgendwo in diesem anatomischen Lehrbuch die Frage aufgeworfen wird, wie diese Muskelfasern die elektrische Ladung produzieren, die die Kontraktion des Herzens bewirkt. Sie werden spezialisiert und intrinsisch genannt. Aber wie machen sie das? Und wo kommt die dafür benötigte Energie her? Hier trennen sich die Wege. Die Bibel sagt uns, dass diese Energie direkt von Gott kommt. In ihm leben wir. Apostelgeschichte 17, Vers 28. Satan dagegen sagt uns, dass diese Kraft in uns wohnt. Dass es einfach ein Teil des biologischen Prozesses ist, den wir besitzen. Du wirst nicht sterben. 1. Mose Kapitel 3, Vers 4. Das ist eine so fundamentale Frage. Entweder ist es das eine oder das andere. Es gibt viele Christen, die einen Mittelweg gefunden haben, indem sie sagen, ja, Gott hat alles erschaffen, aber es ist wie eine aufgezogene Uhr. Er hat es angefangen und lässt es jetzt ablaufen. Als ob Gott irgendwann Duracell-Batterien erschaffen und diese in uns gesetzt hat. Die Bibel lehrt diese Ansicht nicht. Wir sind auf das Engste verbunden mit ihm und hängen vollkommen von ihm ab. In jeder Millisekunde, von jeder Minute, von jeder Stunde, an jedem Tag. Gott versorgt uns aktiv und wissentlich mit der elektrischen Energie, die unser Herz beständig schlagen lässt. Es gibt etwas in dieser Realität, das uns Menschen tatsächlich unangenehm sein kann, aber darüber werden wir später sprechen. Tatsache ist, dass wir uns über dieses Thema ganz klar sein müssen. Entweder glauben wir, in ihm leben, weben und sind wir, oder wir glauben, ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Es gibt keinen Mittelweg. So herausfordernd, dass für manche von uns auch sein mag, haben wir uns doch bisher nur mit dem physischen Teil unseres Körpers befasst. Lass uns jetzt noch den mentalen und geistlichen Aspekt betrachten. Beachte diese beiden Texte. Kolosser 2, Vers 2 bis 3. Auf dass ihre Herzen ermahnt, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, welches ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und im 2. Mose Kapitel 31, Vers 1 bis 5. Und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezaliel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamme Juda, und habe ihn mit dem Geiste Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit allerlei Fertigkeiten, Erfindungen zu machen und sie auszuführen in Gold, Silber und Erz und künstlich Steine zu schneiden und einzusetzen und künstlich zu zimmern am Holz, zu machen allerlei Werke. Die Bibel offenbart uns Gott als die Quelle aller Weisheit und allen Wissens. Der obige Text aus Kolosser 2, Vers 2 bis 3 bestreitet die Idee, dass wir als menschliche Wesen Weisheit hervorbringen können. Alle Weisheit und alles Wissen kommt von Gott. Ein Beispiel dafür wird im 2. Mose, Kapitel 31, 1 bis 5 aufgezeigt. Hier sehen wir, dass Gott einem Mann Weisheit und Geschicklichkeit in seinem Handwerk gibt. Es ist interessant, dass wir Menschen mit großen Fähigkeiten und Talenten oft als begabt bezeichnen. Das sind sie tatsächlich, begabt von Gott. Versetzen wir uns einmal mitten in ein Konzert. Das Publikum ist wie gebannt von einer talentierten jungen Frau, die mit ihren Fingern auf den Tasten eines Flügels, der eindrucksvoll auf der Bühne steht, herauf und herunter spielt. Sie bringt das Klavier buchstäblich zum Singen, durch die Berührung ihrer meisterlichen Hand. Sie steigert das Stück bis zum Höhepunkt und dann spüren wir, dass das Ende gekommen ist. Wir möchten gerne, dass sie weitermacht, aber das Lied ist zu Ende und die Zuschauermenge bricht in Applaus aus, in Bewunderung für solche Eleganz und Anmut, kombiniert mit Leidenschaft und Intensität. Die junge Dame verbeugt sich und nimmt den Beifall entgegen und verlässt schließlich die Bühne. Lass uns darüber noch einmal nachdenken, denn es gibt etwas Interessantes an dieser so alltäglichen Szene. Eigentlich sollte jedes Mal, wenn so etwas geschieht, das Publikum in einen Lobgesang ausbrechen. Preis sei Gott, von dem alle Segnungen fließen. Oder etwas Ähnliches in dieser Art. Der Beifall sollte zu Gott gerichtet sein, der die Fähigkeit und die Weisheit und die Begabung geschenkt hat. Das Herz der Pianistin sollte vor Liebe und Dankbarkeit überfließen für die Begabung, die Gott ihr gegeben hat. Aber das ist leider selten der Fall. Wenn wir wirklich so handeln würden, würden wir nicht stolz werden. Wenn wir Erfolg hätten und wären auch nicht entmutigt beim Misserfolg. Hier liegt der Fluch des Duracell-Baumes. Stell dir vor, dieser Baum steht am Rand einer Klippe. Dieses Gefühl der Freiheit, das wir erfahren, wenn wir Erfolg haben und glauben, dass dieser Erfolg aus uns selbst kommt, kann man vergleichen mit dem Hochgefühl des freien Falles eines Bungee-Sprunges von dieser Klippe, während das Bungee-Seil direkt am Fuß des Baumes befestigt ist. Wenn wir aber versagen, verwandelt sich das Bungee-Seil in ein Schleudergeschoss, das uns mit atemberaubender Geschwindigkeit zurückwirft auf unseren Ausgangspunkt. Je tiefer wir in die Lücke von der innewohnenden Kraft eingetaucht sind, desto höher ist die Wucht des Aufpralls, wenn wir versagen. Du kannst dem Fluch des Duracell-Baums nicht entkommen. Wenn du erst einmal die Frucht dieser Lüge geschmeckt hast, ist dieses Seil fest an dein Bein gebunden und die Folgen sind unausweichlich. Es ist kein Zufall, dass Depression weltweit die Hauptsache für Erwerbsunfähigkeit ist. Der Duracell-Baum steht am Rande einer großen Felswand. Ein Seil ist fest an jedes unserer Beine gebunden. Und je tiefer wir in dieser Lüge verwurzelt sind, desto härter werden wir wieder an den Fuß dieses Baumes zurückgeworfen, wenn wir versagen. Wie viele dieser Schläge hast du schon erhalten? Wie viele kannst du noch ertragen? Lohnenswert, darüber nachzudenken. Lass uns noch einen Schritt weitergehen. Wir haben die Bedeutung der physischen und mentalen Abhängigkeit betrachtet, doch wie sind die Auswirkungen auf der geistlichen und moralischen Ebene? Das ist eine herausfordernde Frage. Also leg dein Sicherheitsgurt an, denn es könnte eine raue Fahrt werden. Die Bibel sagt uns im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Hier wird uns mitgeteilt, dass Gott die Quelle aller Liebe ist. Das bezieht sich auch auf Gott als den Gott der Hoffnung, Römer Kapitel 15, Vers 13. Im Galaterbrief wird dieser Gedanke noch erweitert, Galater 5, Vers 22 bis 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die Bedeutung dieses Textes ist atemberaubend. Lass ihn uns kurz analysieren. Alle diese Eigenschaften kommen als Gabe des Geistes Gottes. Das bedeutet ganz einfach, dass du ohne den Geist Gottes keine Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter haben kannst. Eines Tages dachte ich über diese Wahrheit nach, während ich einem Park an einem See spazieren ging. Es war ruhig und friedlich. Plötzlich bemerkte ich eine Mutter, die ihre Tochter auf der Schaukel anschubste. Die beiden lachten miteinander und hatten ganz offensichtlich viel Freude an ihrem Beisammensein. Die Liebe, die diese Mutter für ihre Tochter empfand, war von Gott inspiriert. Der Gedanke, liebevoll, freundlich und zärtlich zu ihrer Tochter zu sein, entsprang nicht dem Herzen dieser Mutter, sondern dem Herzen Gottes und wurde dieser Mutter gegeben, die sich dafür entschied, dieser Liebe Ausdruck zu verleihen, und dadurch wurde es Mutterliebe. In diesem Sinn ist es nicht wirklich Mutterliebe, sondern die Liebe Gottes, die durch die Mutter ausgedrückt wird. Weil sie auf den Geist Gottes reagiert und diese Liebe mitgeteilt hat, wurde sie zum einen Teil der Mutter. Im eigentlichen Sinne gibt es nicht so etwas wie die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind oder die Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau. Radikal? Biblisch. Diesen Blickpunkt habe ich oft vorgestellt, wenn ich gepredigt oder Seminare gehalten habe. Und es ist erstaunlich, wie die Leute darauf reagieren. Manche Gesichter wirkten dann, als hätte ich gerade die Grundlagen der Menschheit angegriffen. Alle die Millionen Liebeslieder und die Milliarden Versprechen am Traualtar, ich liebe dich und werde dich immer lieben, könnten nie gehalten werden, ohne dass Gott seine Liebe in unsere empfängliche Seele ausgießt. Lass uns einmal die Eigenschaften der Liebe an das Ende des Bungee-Seiles knoten. Warum stirbt die Liebe bei so vielen Menschen? Menschen, die glauben, dass die Liebe aus unserem eigenen Herzen kommt, wachen oft am Morgen auf und fühlen keine Liebe mehr für ihren Partner. Er oder sie fängt an zu zweifeln, ob diese Beziehung überhaupt noch funktionsfähig ist und beginnt, sich nach jemand anderem umzuschauen, um dieses Gefühl wieder zurückzubringen. Die Duracell-Kreditkarte hat ihr Limit erreicht und es ist Zeit für die Rechnung. Wie sieht es mit dem aufrichtigen Mann aus, der sein Versprechen, seine Frau immer zu lieben, wirklich aufrichtig meinte und sich dann plötzlich doch zu einer anderen Frau hingezogen fühlt? Vielleicht will er diese Gefühle gar nicht, aber er kann nicht anders. Liebe wurde mit Lust verwechselt und Zweifel an seiner Integrität kommen auf. Er beginnt sich von seiner Partnerin zurückzuziehen, weil seine Schuldgefühle ihm das Gefühl geben, er sei nicht mehr liebenswert. Er hatte gedacht, er könnte den Fluss der Liebe aus seinem Herzen aufrechterhalten, aber das Bungee-Seil zieht ihn wieder zum Fuß des Duracell-Baums, von wo er gekommen war, und seine Ehe ist am Ende. Ist es ein Wunder, dass es für die meisten Menschen so schwer geworden ist, Erfüllung in der Ehe zu finden? Für diejenigen, die das Gefühl haben, dass ihre Ehe nichts mehr wert ist, bitte erinnere dich daran, dass Liebe nur dem Herzen Gottes entspringt und frei verfügbar ist für die, die ihn darum bitten. Wenn du fühlst, dass du die Liebe für deinen Partner verloren hast, bitte Gott, sie dir zurückzugeben. Er wird es tun, denn er hat es versprochen.